Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth an diesem Länderspielabend. Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Belgien. Eines der besten Teams der Welt. Ein erster Härtetest also im neuen Länderspieljahr. Nach einem hart umkämpften Spiel steht für die deutschen Fußballer am Ende eine unglückliche 2:3 Niederlage. Holger Dahl war mit dabei.
Deutschland unterliegt Belgien in einem ausverkauften Kölner Stadion mit 2:3 und vor allen Dingen deshalb, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft in der ersten Halbzeit 30 Minuten lang überhaupt nicht auf dem Platz war. Schon nach 9 Spielminuten lag man 0:2 hinten durch die Tore von Carrasco und Lukaku. Es hätte sogar 0:4 stehen können. Dann kurz vor der Pause Deutschland langsam wieder zurück im Spiel durch die Einwechslung von Emre Can, der Präsenz brachte ins Spiel. Füllkrug mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Das war auch der Halbzeitstand. Deutschland im zweiten Abschnitt dann besser, aber Belgien mit dem 3:1 durch De Bruyne. Kontertor, 78. Spielminute. Nochmal ein bisschen Hoffnung durch den Anschlusstreffer von Gnabry in der 87. Spielminute. Am Ende aber die Niederlage. Deutschland verliert gegen Belgien 2:3.
Informationen von Holger Dahl waren das. Dürfen russische und belarussische Sportler wieder bei internationalen Wettkämpfen starten? Seit Wochen wird heftig darüber debattiert. Heute hat das Internationale Olympische Komitee erstmals konkrete Handlungsempfehlungen an die internationalen Sportverbände gegeben. Uli Schäfer hat die Einzelheiten.
Gegen den Widerstand aus der Ukraine und weiten Teilen der westlichen Welt empfiehlt das IOC jetzt den Weltverbänden der einzelnen Sportarten, Sportler aus Russland und Belarus wieder zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Allerdings unter bestimmten Bedingungen.
Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus dürfen nur als neutrale Athleten an Wettkämpfen teilnehmen.
Sportlerinnen und Sportler mit Verbindung zu Militär- und Sicherheitsorganen sollen weiter von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen bleiben. Das gilt generell auch für Mannschaften aus beiden Ländern. Die einzelnen Sportlerinnen und Sportler müssen auf Flagge, Hymne und Symbole ihrer Heimatländer verzichten und sich an die Anti-Doping-Regeln halten. Außerdem dürfen sie nur an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie den Angriffskrieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. Mit Blick auf die kommenden Olympischen Spiele erklärte IOC-Präsident Thomas Bach.
Die IOC-Exekutive bestätigt, dass die Empfehlungen, nicht die Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern an Olympia 2024 in Paris und 2026 in Mailand, Cortina d'Ampezzo betreffen. Das IOC wird darüber zu gegebener Zeit entscheiden.
Die Ukraine hatte zuletzt mit dem Boykott der Olympischen Spiele gedroht, falls Sportler aus Russland und Belarus an den Spielen teilnehmen dürften.
Der ukrainische Sportminister Vadim Hutsait spricht heute aber zumindest von einem Teilerfolg. Man habe erreicht, dass die Entscheidung über die Zulassung von Russen und Belarussen zu den Olympischen Spielen verschoben wird, schreibt er auf Facebook. Scharfe Kritik kommt aus der deutschen Politik. Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezeichnet die Entscheidung des IOC als Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Sie fordert weiterhin einen Komplettausschluss Russlands und Belarus. Ähnlich sieht das auch Sabine Poschmann, die für die SPD im Sportausschuss des Bundestages sitzt.
Mit der Entscheidung zeigt das IOC mal wieder kein Rückgrat. Ich halte das für beschämend. Da sich an der Kriegssituation nichts geändert hat, gibt es nicht den geringsten Anlass, den Ausschluss Russlands und Belarus aus dem Weltsport aufzuheben oder auch nur zu lockern. Ich finde, es nützt auch nichts, dass das IOC Einschränkungen macht und den Start unter neutraler Flagge ermöglicht. Denn es bleibt dabei, dass es eine Zumutung vor allem für ukrainische Athletinnen und Athleten ist, wenn sie gegen russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler antreten müssen.
Sagt SPD-Politikerin Sabine Poschmann im Deutschlandfunk. Das IOC hat heute also die Tür für russische und belarussische Athleten weiter geöffnet. Für ukrainische SportlerInnen bleibt diese Teilzulassung aber eine Provokation, kommentiert Marina Schweizer.
Noch ist alles möglich für russische und belarussische Athleten bei den kommenden Olympischen Spielen. Ohne Not schiebt das Internationale Olympische Komitee seine Entscheidung über einen Ausschluss auf die lange Bank. Und unter Bedingungen sind Athleten aus diesen Ländern jetzt bei Events ihrer Sportarten wieder zugelassen, als neutrale Individuen. Das IOC hält dabei an einer Idee fest, die toll klingt. Die Jugend der Welt trifft sich zu einem internationalen Sportfest und zeigt damit, wie es gehen kann. Völkerverständigung, Gemeinsamkeit, Freude. Es ist der ewige Sermon, die friedensstiftende Mission des IOC. die olympische Bewegung als Brückenbauer über die Kriege dieser Welt hinweg. Was für ein schöner Traum. Nur, Realität ausblenden gilt nicht. Internationale Sportevents sind keine niedrigschwellige Friedensfahrt. Sie funktionieren auch über die Zurschaustellung eines Wettkampfs der Nationen. Es ist genau diese Sportbühne, die autokratische Regime für ihre Propaganda nach innen nutzen. Das hat Russlands Machthaber Putin in den vergangenen Jahren lupenrein vorgeführt. Wie wenig bei internationalen Sportveranstaltungen das Konstrukt neutrale Athleten seinem Label gerecht werden kann, haben die Olympischen Spiele der vergangenen Jahre gezeigt. Bei Tschaikowskis Violinkonzert in D-Dur statt der russischen Hymne wusste das gesamte Olympiapublikum, wer gemeint war. Zwar empfiehlt das IOC seinen Sportfachverbänden jetzt keine Sportsoldaten, das macht tatsächlich den größten Teil der Athleten aus, und lasst keine russischen Mannschaften zu. Beides unabdingbar, wenn sich der Sport nicht völlig offen zur Bühne für Kriegspropaganda machen lassen will. Aber dann wird das IOC schon wieder vage. Es sollen keine aktiven Unterstützer des Krieges zugelassen werden. Es bleibt offen, woran das bemessen wird. Als Grundlage für seine Entscheidungsfindung verweist das IOC seit Monaten auf die Äußerungen zweier UN-Sonderberichterstatterinnen. Sie formulieren ihre Sorgen, wenn Athleten pauschal wegen ihres Passes ausgeschlossen werden. Allerdings ist das IOC bei anderen Stimmen und Gutachten zurückhaltender. Solche nämlich, die einen Ausschluss im Angesicht eines Angriffskriegs für zulässig halten. Denn auch die ukrainischen SportlerInnen haben Rechte, die geschützt werden müssen. Auch auf der olympischen Bühne. Für ukrainische Sportlerinnen und Sportler bleibt auch eine Teilzulassung eine Provokation. Ein IOC, das seine ständig propagierte friedensstiftende Mission wirklich ernst meint, greift durch und lässt keinen Zweifel daran, dass es sich nicht instrumentalisieren lässt.
Ein Kommentar von Marina Schweizer war das. Der Deutsche Tennisbund hat seinen eigenen Vizepräsidenten zum Rücktritt aufgefordert und ihm dafür ein Ultimatum bis morgen gesetzt. In einer Recherche von NDR, Sportschau und Süddeutscher Zeitung hatten ein ehemaliger und ein aktiver Profispieler in der vergangenen Woche schwere Vorwürfe gegen Dirk Hordorf erhoben. Es geht um mutmaßliche emotionale, körperliche und sexualisierte Gewalt. Auch weitere Betroffene, die anonym bleiben wollten, schilderten ähnliche Übergriffe. Hordorf bestreitet die Vorwürfe. Die Vertreter der Spitzensportler in Deutschland begrüßen, dass der DTB nun handelt, mahnen aber auch zu einer wirklichen Aufarbeitung, wie Hendrik Maaßen berichtet.
Maximilian Klein arbeitet seit Jahren für die Interessensvertretung Athleten Deutschland an dem Thema Missbrauch im Sport. Auch den Fall von Maximilian Abel, dem ehemaligen Tennisprofi, der in der vergangenen Woche schwere Vorwürfe gegen den DTB-Vizepräsidenten Dirk Hordorf erhoben hatte, begleitet Klein seit vielen Monaten. Er begrüßt, dass der Verband nun Konsequenzen ankündigt, kritisiert aber den Umgang mit Abel.
Es wäre das Mindeste, dass sich der Verband vor Veröffentlichung einer Meldung mit dem Betroffenen und seinem Umfeld, also auch seinem Anwalt, hinsetzt und das detailliert bespricht. So war es aber nun, dass der Betroffene mehr oder weniger aus den Medien von den Konsequenzen bzw. Untersuchungsergebnissen erfahren musste. Und diese wurden ja mehr oder weniger kryptisch wiedergegeben.
In einer Stellungnahme hatte der Deutsche Tennisbund den Untersuchungsbericht nur mit einem einzigen Satz zusammengefasst. Die erhobenen Vorwürfe hätten nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Kein Wort zu dem Betroffenen. Die Interessensvertretung der Athleten fordert nun, das verloren gegangene Vertrauen mit einer betroffenen, zentrierten Arbeit wiederzugewinnen. Davon sei der DTB aber noch einige Schritte entfernt, sagt Klein.
Allerdings, das muss man schon betonen, fehlt eine sehr klare Anerkennung des Unrechts. Also es gibt im Namen des Verbands, im Namen der Institution wohl keine Entschuldigung, die öffentlich ausgesprochen wurde, sowohl an den aktuell Betroffenen als auch an weitere Betroffene. Und es wird das Thema Wiedergutmachung derzeit zu wenig diskutiert.
Und so klingt die Ankündigung des Deutschen Tennisbundes, nun mit externen Spezialisten zusammenarbeiten zu wollen und eine wissenschaftliche Begleitung der Aufarbeitung des Falls vorzunehmen, nach großen Zielen. Doch der Weg bis dahin scheint aktuell noch weit.
Informationen von Hendrik Maaßen. Und zum Abschluss dieser Sendung noch Ergebnisse aus der Handball European League. Alle drei deutschen Teilnehmer haben heute Abend auch ihre Achtelfinal-Rückspiele gewonnen und sind damit ins Viertelfinale eingezogen. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt mit 33:28 gegen Benfica Lissabon. Die Füchse Berlin mit 38:32 gegen Skjern aus Dänemark und Frischauf Göppingen mit 33:31 gegen Valur Reykjavik. Und das war Sport aktuell. Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstagabend. Machen Sie es gut. Tschüss.